Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
und Helena Charlotte Sieger.
Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es heute für dich sein?
Für mich darf es heute nur ein Kaffee sein. Gerne schwarz mit Star Wars Tasse.
Sehr gut.
Passt zu mir.
Und dein Wunsch ist uns Befehl. Hallo Marcel.
Hi Helena.
Herzlich willkommen in der Gripskantine zu unserem neuen Gast.
Heute zu Gast Jörg Maske von der Kasse.
Ticketservice?
Ticketservice, wie nennt man deine?
Besucherservice.
Ah, jetzt haben wir auch den Titel für deine Folge. Denn von der Kasse klang irgendwie komisch beim Lesen.
Ja, das klingt komisch. Besucherservice klingt besser. Das haben alle Theater auch. Alle professionellen Theater.
Achso, also dann weiß man jetzt Menschen, die eigentlich die einen Job am Theater im Besucherservice haben, aber Kassenpersonal genannt werden, wissen, dass es kein professionelles Theater ist?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Nee, aber diese ganze Gruppe an Menschen, die sich darum kümmern, dass die Gäste kommen, dass die Karten kaufen, dass die alle bezahlen, dass die Karten kontrolliert werden, dass das Theater voll ist, dass die ihre Garderobe abgeben können und wieder bekommen, die gleichen Stücke. Das ist alles der Besucherservice, die Buchung entgegennehmen und sowas.
Stimmt,
das ist eine ganze Abteilung und die heißt Besucherservice.
Aber macht auch jeder alles oder gibt es nur...
Nee, es macht nicht jeder alles. Es gibt schon innerhalb des Besucherservice...
Eine Rangordnung?
Die Leute, die hauptsächlich die Buchung machen, was ja bei Schulklassen manchmal etwas schwierig ist. Dann gibt es die Leute, die an der Kasse sitzen, den ganzen Tag das Kassenprogramm gut beherrschen. Und dann gibt es halt noch ganz viele Kollegen, die dann abends bei Abendstücken oder halt auch vormittags da sind, die einfach den Service machen, die Gäste betreuen, den Einlass machen, bei manchen Stücken Programme verkaufen, all sowas. Ich hab immer so eine schöne Assoziation mit dem Besucherservice. Ich habe mir oft gedacht, das ist so ein bisschen wie im Flugzeug, die Cabin Crew, die sich darum kümmert, dass die Fluggäste alle irgendwann im Flugzeug sitzen und sie dem Flugkapitän melden können, Cabin ready for takeoff. Also die Kabine ist fertig zum Abflug.
Voll.
Damit das Flugzeug fliegen kann, so. Und so sage ich mal auch im Besucherservice. Wenn das Theater voll ist, die Gäste alle sitzen, alle glücklich und fröhlich sind, dann kann man das Signal geben, dem Schauspielenden und den Technikern, es kann losgehen.
Ja,
das ist ein sehr schönes Bild.
Das ist ein super schönes Bild, weil so fängt auch eigentlich ein bisschen meine Einleitung an. Weil ihr, nicht mit diesem Bild des Flugzeuges, aber ihr seid ja eigentlich... Ja, die Erstkontaktperson, die man als Zuschauer hat, wenn man irgendwie einen Theaterbesuch plant, dann ruft man bei euch an oder man macht das über das Internet, man bucht das und dann vor Ort reißt ihr dann die Karten ab. Und ich fand dich bei den ersten Begegnungen so wahnsinnig sympathisch und nett.
Mhm. Oh,
und ich finde euch, einfach ganz, ganz wichtig für einen Theaterabend. Weil ihr den Menschen erstmal ein gutes Gefühl gebt und sie dann auf dieser Welle weiter surfen können und hoffentlich eine gute Vorstellung haben. Und als meine Eltern das erste Mal mit dir telefoniert haben, weil sie einen Besuch geplant haben, haben sie auch gefragt, wer ist dieser nette Herr am anderen Ende des Telefons?
Das ist aber reizend. Schönen Gruß an deine Eltern.
Ja, sehr gerne. Die hören,
immer diese Folge.
Die hören diesen Podcast. Ja, genau. Jörg, wie waren deine bisherigen Stationen? Von der Kindheit bis zum Krippstheater.
Oh weia, das ist aber...
Das ist sehr viel, ganz grob.
Ich weiß schon, dachte ich mir.
Hier sind so ein paar Punkte, die ich mir schon rausgeschrieben habe.
Ja.
Du hast viel zu erzählen.
Ja.
Und vielleicht die Gröbsten.
Die Gröbsten. Ich habe mal angefangen, Elektromechaniker zu lernen, damals noch bei der Deutschen Bundespost. Dann habe ich aber ziemlich schnell, wahrscheinlich steht es auch in den Stichworten, gleich nach der Ausbildung angefangen, als im Kino zu arbeiten, als Filmvorführer. Damals noch an den Kudamm-Kinos, die mittlerweile ja fast alle geschlossen sind. Dann habe ich mal versucht zu studieren, war 2 Semester an der Filmhochschule in Babelsberg, aber das war so kurz nach der Wende, so die ersten Weststudententreffen auf die DDR-Ausbilder noch und das war eine ganz bizarre Atmosphäre, noch in den Villen damals in Babelsberg, aber da habe ich nach 2 Semestern gesagt, das ist irgendwie nicht meine Welt. Da habe ich versucht, Elektrotechnik zu studieren, viele Semester, aber da muss man ziemlicher Nerd sein und ich habe dann auch wieder angefangen, im Kino zu arbeiten, nämlich in der York-Kinogruppe, die ist ja recht bekannt in Berlin und da habe ich dann wirklich meine Heimat gefunden, also damals noch in dem Broadway-Kino, das am Townscene, das legendäre, ist leider auch schon geschlossen und 2011 abgerissen worden. Aber da habe ich dann mein halbes Leben bestritten. Im Broadway-Kino und dann auch später das Kino für Schulen und Kino für Kinder gemanagt, organisiert, zusammen mit einem Kollegen. Und das war dann ein Fulltime-Job. Und der war dann so voll, der Job, dass ich dann nicht mehr studieren konnte. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt bleibe ich einfach im Kino und mache meine Karriere im Kino weiter. Irgendwann war das aber auch so ein bisschen, dachte ich so, jetzt muss aber noch was kommen. Und dann bin ich ein Jahr nach Paris gegangen, habe mit Disneyland Paris gearbeitet. Da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Wir haben auch in Paris geheiratet dann. Und als ich dann zurückkam, habe ich wieder im Kino gearbeitet. Dann zwischendurch auch noch natürlich andere Stationen, die Berlinale und so. Das war schon seit Jahrzehnten auch mal einer meiner Arbeitgeber. Und dann kam die Digitalisierung der Kinos und da war dann der Spaß so ein bisschen weg, weil ich bin so ein Fan der alten Kinotechnik, der alten Projektionstechnik. Also dieses ganze Digitale, das ist dann nicht mehr so meins. Ich kann es beherrschen, muss ich ja auch für die Arbeit, aber die Leidenschaft war dann so ein bisschen weg, als dann die Projektoren alle stillgelegt wurden und alles nur noch programmiert wurde und so. Und dann dachte ich, nee, jetzt müsste noch irgendwas anderes kommen. Mhm. Und dann kam das Krippstheater, weil ich es immer schon mochte. Und dann war ich im Förderverein und dann habe ich mitbekommen, dass Leute gesucht werden und dann ging es ganz schnell. Da freue ich mich drüber.
Disneyland Paris.
Es gibt jetzt so einige Punkte, auf die wir irgendwie noch eingehen können, müssen. Ja, Disneyland stellen wir vielleicht mal noch hinten an. Mhm. Wir haben jetzt einen groben Überblick bekommen. Okay. Helena, keine Sorge, ich will auch wissen, was im Disneyland passiert ist.
Du bist der Chef heute.
Ach, ich habe was vergessen. Ja? Ich war noch bei der Bahn eine Zeit lang. Im Nachtzug habe ich gearbeitet. Das hat auch ein bisschen so einen Grund, weil ich hatte mir gedacht, also ich werde jetzt kein Ingenieur oder Professor mehr und werde jetzt auch nicht mega reich, aber ich mache einfach das in meinem Leben, wofür ich brenne und was ich gerne mag. Und das waren halt wirklich ganz exakt die Punkte. Das waren damals die Kudamm-Kinos, das war dann die York-Kinogruppe mit dem Broadway, das war Disneyland Paris. Ich war auch vorher schon als Besucher ganz oft da, von daher hatte das schon einen Grund, warum ich mich da beworben habe. Und das war auch bei der Bahn im Nachtzug, weil ich ein bekennender Nachtzugfahrer-Fan bin. Da gibt es eine ziemlich große Gruppe. Ja. Und und so habe ich eben alles mal. Und Krippstheater war dann eben das Letzte auf der Liste, was, oder wer weiß, Letzte, vielleicht kommt noch was, ja. Nee, aber
das ist, ein super Ansatz, finde ich.
Ja.
Einfach ja, ne? Da, das habe ich aber auch schon ganz, habe ich auch schon ganz früh gesagt, immer so, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, muss man nie arbeiten.
Genau.
So, wenn man einfach gerne zur Arbeit geht, hat man einfach ein viel schöneres Leben.
Genau.
Weil es leider dazugehört zu arbeiten.
Ja, also bevor wir jetzt auf den einen oder anderen Punkt näher eingehen, vielleicht nochmal jetzt zur Arbeit am Krippstheater.
Ja.
Wie viele KollegInnen seid ihr im Team?
20?
20
Leute. Es sind natürlich auch viele dabei, die nur wenig arbeiten, die Minijobber oder so, die dann kommen, wenn es Aufführungen sind, die viel Personal bedürfen. Also die Vormittagsschulvorstellungen werden ja oft noch von den Theaterpädagogen betreut. Mhm. Und aber dann die Abendvorstellungen sind dann komplett in unserer Hand. Also alles, was die Gäste betrifft, ja. Und da brauchen wir dann deutlich mehr Leute, ja.
Das heißt, du bist Festangestellter am
Haus? Ja, klar. Also ich bin immer noch in der York-Kinogruppe, aber das mache ich jetzt noch als Nebenjob und meine Haupttätigkeit ist Krippstheater.
Ja, das heißt aber, du hast gerade am Krips gar nichts zu tun. Also wir dürfen wenigstens proben, aber ihr hofft einfach ganz schnell. Nee.
Außer mal zu einem Podcast aufnehmen oder sowas, ist gerade leider gar nichts. Also im ersten Lockdown habe ich noch einiges gemacht, aufgeräumt und so. Und da
gab es ja auch noch nicht so ein ganz klares Ende. Da gab es ja auch ganz viel. Kümmert ihr euch dann auch um Karten zurückgeben?
Ja, genau.
Und da gab es ja wahnsinnig viel zu tun.
Genau,
oder?
Und dann habe ich hier noch Texte digitalisiert auf dem Auftrag von Cindy und wie gesagt aufgeräumt. Das war irgendwie auch noch eine andere Stimmung. Zum Sommer 2020 hin war ja alles ein bisschen entspannter und da bin ich auch öfter hergekommen, habe dann so Sachen gemacht. Aber ansonsten, das, was eigentlich Besucherservice macht, war dann natürlich gar nichts mehr. Und das im Kino übrigens genauso. Die sind ja auch seit November geschlossen. Mhm. Ja. Also habe ich gerade viel Zeit, mich um die Familie zu kümmern.
Auch schön.
Auch schön, ja.
Muss auch nicht immer sein. Aber
nee.
Aber wenn es dann hoffentlich bald wieder losgeht.
Ja.
Sucht ihr aktuell oder immer mal wieder Menschen, die mit euch zusammenarbeiten? Oder wie kann man sich da bewerben?
Ja, da werden bestimmt Menschen gesucht, weil gerade auch bei den Minijobbern, die machen es ja nicht als zum Lebensinhalt, sondern die haben dann andere Projekte. studieren oder sind fertig oder gehen woanders hin oder so. Da wird immer wieder irgendwo jemand gesucht, klar, auf jeden Fall. Ist auch, wenn es dann wieder losgeht, muss man wahrscheinlich ganz neu gucken, wer kommt überhaupt zurück und wer hat was in andere Wege eingeschlagen. Ja.
Ja.
Bewerben lohnt sich, ja.
Und was sollte man mitbringen für diesen Beruf?
Naja, auf jeden Fall.
Sympathisch sein.
Sympathisch sein. Geduld. Die Fähigkeit besitzen, oft immer das Gleiche zu sagen. Oft auch die gleichen Fragen zu beantworten. Ja.
Also eigentlich die gleichen Voraussetzungen wie Schauspieler.
Ja, schon.
Innen.
Ja.
Die Fähigkeit, oft dasselbe zu sagen.
Das
mit
stimmt.
der gleichen Intention, mit der gleichen
Begeisterung.
Begeisterung, ja. Immer wieder den gleichen Text zu sagen.
Genau, also gerade wenn man an der Kasse arbeitet. Es ist jetzt ein bisschen anders geworden durch die Digitalisierung, wird natürlich immer mehr Karten übers Internet verkauft. Macht nicht unbedingt weniger Arbeit für uns, weil das Internet dieser Kartenkauf ja oft auch Probleme bereitet. Und dann rufen die Gäste an und sagen, gerade auch so ältere Gäste, die dann sagen, ich habe hier Karten gekauft, dann habe ich nochmal welche gekauft, jetzt habe ich schon dreimal die gleichen gekauft, was mache ich denn jetzt? Und dann muss man denen natürlich helfen, dann kann man die Forderungsnummer eingeben und dann kann man die beraten und alles wieder rückgängig machen. Also man hat schon trotz Digitalisierung, digitalen Kartenverkauf, Online-Tickets, ist schon eine Menge zu tun. Aber es gibt natürlich ja noch, wenn man an so einer Kassenschicht dann da sitzt, klingelt das Telefon mitunter sehr, sehr oft. Und dann kommen halt auch oft die gleichen Fragen immer so zum Stück. Und was können Sie denn empfehlen? Und meine Tochter ist jetzt 8 Jahre alt und was gibt es denn da? Und es ist auch nicht so gruselig und so weiter. Also man muss dann zum einen die Stücke natürlich gut kennen. Und kann ich sagen, jetzt habe ich ja nie gesehen. Das geht natürlich nicht.
Die Frage habe ich mir notiert, Jörg.
Ja.
Also, ich kann vorlesen, was okay, ich aufgeschrieben bitte. Habe. Wenn du an der Kasse sitzt und jemand fragt, welches Stück können Sie aktuell für A. Kinder und B. Jugendliche empfehlen, welche wären das? Was sind deine Lieblingsproduktionen?
Meine.
Also, was empfiehlst du, wenn so eine Frage kommt?
Oh, das ist eigentlich ein bisschen abhängig davon, wer fragt und was gewünscht ist. Das versuche ich dann so ein bisschen abzutasten. Wenn jemand schwierige Themen gerne sehen möchte mit seinem Kind, dann gucke ich natürlich, dass es sowas ist wie Nasser, 7 Leben oder ja, oder Jabba zum Beispiel. Wenn man, ich merke, die wollen eigentlich kommen, weil sie sich einfach nur ein bisschen mit Anspruch unterhalten werden wollen, dann gucke ich auch nach Stücken, die halt einfach eine gute Grippstimmung machen. Und das versuche ich so ein bisschen zu fragen an die Gäste, rauszufinden, was die eigentlich wollen, ja.
Was sind deine Lieblingsproduktionen?
Ha.
Darfst du verraten, es nimmt dir keiner übel.
Ja, ja, nee. Ich meine, ich bin ja schon Grips, also das, was die Gäste mir am Telefon sagen, immer habe ich früher auch hier am Telefon gesagt, von der anderen Seite her. Und das sage ich jetzt auch, dass ich schon natürlich, weil ich bin auch in Moabit geboren und groß geworden, immer schon Gripsgänger und Grips-Fan war, also habe ich natürlich viele Lieblingsstücke. Eigentlich finde ich fast alle Stücke toll, gut. Gibt so ein paar, die ich, wie war das, die Lücke im Bauzaun, die habe ich auch gesehen, fand ich auch gut, aber jetzt nicht so ein Stück, wo ich jetzt ganz oft reingehen muss. So. Aber wenn das ein Stück ist, das mir gefällt, dann kann ich mir das auch wirklich sehr, sehr oft ansehen.
Und du schaust dir die Vorstellung auch oft an. Also ja. Du sitzt dann oft also, auch drinne.
Ja. Ich habe ja bis jetzt immer nur im Podewil gespielt. Das ändert sich ja dann bald. Aber bei Wunschkonzert zum Beispiel, da saßst du ganz oft dann genau. Auf deinem Platz. Dann kommt man, wenn der Einlass ist vorbei und dann kommst du, öffnest du ganz vorsichtig die Tür.
Das kriegt ihr mit?
Ich krieg das mit, weil ich da direkt vorne stehe.
Ach, ich versuche da so leise und
mich. Nein, ich krieg das gar nicht. Also es ist gar nicht, dass es mich stört, aber ich freue mich immer, wenn ich sehe, die Tür geht so langsam und so vorsichtig auf. Und dann gibt es einen Moment, wo ein Musikeinsatz ist und dann kommst du nach vorne und setzt dich hin und ich bin immer so, oh, schön. Da ist er wieder. Ja. Guckt.
Das habe ich jahrzehntelang gelernt, dieses leise Reinkommen, ja. Weil ich auch mal sehr spät ins Bettgeher bin und wenn dann Familie zu Hause und so, habe ich echt gelernt, im Dunkeln durch Räume zu schleichen.
Perfekt. Perfekt. Du bist perfekt für diesen Beruf.
Ja.
Aber kannst du dann auch die Stücke irgendwann mitsprechen? Also wenn ich ein Stück öfter als 2-mal gesehen habe, dann kann ich den Text.
Ja, echt? Nee, wirklich?
Ja,
wenn du das gesehen hast?
Wenn ich es 2-mal gesehen habe oder irgendwie ein Lied 2-mal höre, dann kann ich das eigentlich. Wahnsinn. Weil ich ein seltsames Gehirn habe. Aber,
Schauspielerin halt.
Ja.
Ich nicht. Ich
kann so
nicht.
Berufskrankheit.
Wie oft musst du das sehen?
Schon einige Male.
Aber warum schaust du dir die Sachen so oft an? Weil du es einfach schön findest oder?
Also Ja, auf jeden Fall, weil ich es so schön finde. Aber dazu muss ich auch ein bisschen jetzt unromantisch sagen, dass wir vom Besucherservice auch dafür da sind, reinzugehen. Mhm. Und seit einigen Jahren ist das so die Regel so aufgestellt, die Regel wurde so beschlossen worden. So, weil es ja doch immer wieder auch Störungen gab im Stück. Mhm. Ich habe mal eure Folge mit Katja Hiller gehört, wo sie erzählte, dass jemand hinter der Bühne verschwand, in der Garderobe, um zu telefonieren. Vielleicht war das der Auslöser, aber damals wurde beschlossen, dass, dass der Besucherservice auch drin sein soll während der Stücke und zu gucken, dass sowas ihm nicht passiert. Mhm. Ja. Oder im Podewild ist es ein bisschen anders, da kann man auch vor der Tür sitzen, um auch aufzupassen, dass von draußen keiner reinkommt, weil das ist ja ein viel, viel Leben oft im Podewild durch die vielen anderen Veranstaltungen. Mhm. Aber ich bin dann schon jemand, der aus Begeisterung gerne reingeht. Und es ist ganz lustig. Also zum Beispiel Linie 1, da sind auch immer zwei Leute sollen drin sein von uns. Einer links, einer rechts, weil es geht zwar zu, na, 95% passiert nichts, aber es gibt schon 5% der Vorstellung, wo was passiert. Wo Gäste einfach das Ganze für ein Multiplex-Kino halten und denken, man kann das Ganze eben lautstark kommentieren oder auch nicht. Wenn es einen langweilt, dann kann man nochmal über alles andere, alles Mögliche reden. Und es gibt wirklich Gruppen, die das zustande bringen. Also die dann wirklich drin sitzen so und dann, ja, Sektchen und sowas und dann fangen sie an zu plaudern und ab und zu gucken sie mal zum Stück und dann merke ich schon, dass die Schauspieler eben irritiert sind langsam und schon kann man dann fast schon so ein bisschen spüren, jetzt sind die kurz davor, dass sie irgendwas sagen und deswegen sitzen wir vom Besucherservice auch drin und sind dann die, die was sagen sollen. Machen wir auch. Und das ist, deswegen sitzen immer zwei Leute drin. Aber wenn es darum geht, wer soll reingehen, wer will reingehen, dann melde ich mich immer freiwillig. Weil ich das, die Kollegen, die amüsieren sich schon ein bisschen darüber, dass das, komm, Jörg, du gehst doch heute wieder rein, ne? Und ich, naja, okay, wenn ihr wollt. Dann
also wenn ich muss. Ich muss.
Und es ist total verrückt, aber ich kann mir das auch wirklich tausendmal angucken, die Stücke, ja. Also ich, es wird es auch nie langweilig, das ist echt verrückt. Also auch Linie 1 habe ich natürlich schon millionenfach gesehen, ne. Aber zum einen sind es ja auch verschiedene Besetzungen, da macht es natürlich Spaß, mal zu gucken, wie macht der das, und dann lasse ich manchmal die Augen durch die Zuschauer schweifen, was wir auch machen sollen, ob auch keiner filmt und so, das ist ja auch noch eine Aufgabe für uns. Und, oder Fotos macht während der Vorstellung oder telefoniert. Und dann finde ich es schön, die Reaktion zu sehen, der Zuschauer auch, und ja, und deswegen finde ich das toll. Und es gibt hier eines meiner Lieblingsstücke, Laura war hier. Das macht einfach mega Spaß zuzugucken, wenn das Theater voll ist mit 350 Kindern, lange ist her, die alle eingedrückt sitzen und alle dann mitsingen und so auch schon schweißgebadet und dann auch die Erzieher und Eltern anfangen mitzusingen und mitzugehen. Und das ist einfach irre, das macht Spaß. Da kann man noch so schlecht gesaunt vorher sein, wenn man dann da rauskommt nach der Zugabe von Laura war hier, dann ist man zwangsläufig gut gelaunt und das mag ich so. Das ist ein schönes Gefühl, ja.
Toll.
Du hast gerade schon gesagt, dass es ja lange Zeit her ist, seit das Griffstheater mal wieder richtig gefüllt mit 350 Kiddies war. Wie sehr vermisst du den Vorstellungsbetrieb und den Kontakt mit den KundInnen?
Ach sehr. Also ich habe festgestellt, dass ich auch das Adrenalin vermisse. Kennt ihr als Schauspieler wahrscheinlich ja. auch.
Nein, oder? Noch nie gehört. Was ist das?
Das ist eine Flüssigkeit. Nee, ja, weil ich habe also irgendwie, also ich habe ja auch, wie ich schon sagte, Berlinale gearbeitet. Und Berlinale ist teilweise auch Adrenalin pur, wenn man an der Technik ist, weil da ja nun wirklich mächtig was los ist. Mhm. Und das fiel ja dieses Jahr auch aus. Und Kino ist auch zu. Und im Grips finde ich genau diesen Zustand. Der fehlt mir auch, dieses Adrenalin, weil es ist tatsächlich so, dass wenn man eine wirklich knüppeldicke, volle Abendvorstellung hat, mit möglicherweise noch vielen Gruppen oder so, dass man da schon auch zur Arbeit geht und sagt, so, oh, hoffentlich klappt heute alles, weil das Ziel ist halt, wenn es eine Abendvorstellung ist, zum Beispiel, sage ich immer, ne, um 19:30 350 Menschen fröhlich, gut gelaunt im Theater sitzen zu haben und den Schauspielern und Technikern zu sagen, so, ihr könnt anfangen, ne. Das ist wirklich Adrenalin. Wir machen ja auch die Ansage als Besucherservice vorher und wenn die dann vorbei ist und dann so die ersten Töne der Musik einsetzen, dann denkt man, oh, geschafft. Klappt alles, ja. Also ja, von uns aus jetzt erstmal, ne?
Das ist, das habe ich vorher noch nie in einem anderen Theater erlebt. Das habe ich im Griffstheater zum ersten Mal erlebt. Außer, also, wenn jetzt irgendwelche Sachen passiert sind, irgendwie, dann kommt jemand auf die Bühne vor der Vorstellung und sagt an, ja, hier, Kollegin A bis Z haben sich alle den kleinen Zeh gebrochen, deswegen springen jetzt alle Leute vom von der Schneiderei ein. So nach dem Motto, aber im Grips ist es ja wirklich, vor jeder Vorstellung kommt jemand vom Besucherservice auf die Bühne und begrüßt die Menschen und bereitet sie ganz kurz nochmal drauf vor. Und das finde ich so schön.
Ach schön, das freut mich, dass du
weil
das
man,
sagst.
Weil man auch, also ich meine, ich habe jetzt bei Wunschkonzert und auch bei Kai und Opa, sitze ich ja auf der Bühne schon, wenn der Einlass ist. Und dann weiß ich immer, okay, es wird langsam ruhig, jetzt sagt jemand was und dann geht das Licht aus und dann geht es richtig los. Also man hat nochmal so einen Moment, wo alle ganz kurz den Fokus auf die Bühne schon mal richten und es losgeht. Und ich finde, warum das nicht jedes Theater macht, verstehe ich nicht.
Aber es freut mich, dass du das sagst, weil ich habe schon mal gedacht, vielleicht nervt euch das ja auch, wenn dann immer so Laien auf die Bühne gehen und dann so einen Satz runterhaspeln.
Nein, es ist ja auch, so. Da geht es ja dann auch gar nicht um, also ich finde zum Beispiel in anderen Theatern, wenn dann so Durchsagen kommen, von wegen machen Sie jetzt Ihr Handy aus und viel Spaß bei der, vergessen Sie nicht nach der Vorstellung Ihr Handy wieder einzuschalten, viel Spaß bei der, das ist ja total unpersönlich. Und ihr könnt auch auf die Kinder eingehen, auf die BesucherInnen, ihr könnt, ihr sagt nochmal, wie das Stück heißt. Und es ist einfach, es ist irgendwie so ein wirklich an die Zuschauenden gerichtet und nicht einfach so, ja, bitte machen Sie das Handy aus, es nervt uns sonst. Also es ist einfach.
Ja, es ist so nahbar. Also ja. So Krips ist zum Greifen, zum Spüren, zum, ich weiß nicht, da zählt alles, da zählt das total dazu.
Ich mache das auch gerne, weil ich hat irgendwie ist so ein schönes Gefühl, wenn ich mal weiß, wenn ich jetzt weggehe, dann geht's los. Das ist so.
Ja. Du hast
zwar nur
ein
Laie jetzt, aber jetzt habe ich die
Und wenn
Macht
du stehen gedacht. Bleibst.
Ich könnte noch ganz viel erzählen. Ja.
Ja, du könntest einfach so einen kleinen Monolog halten. Genau. Du könntest das Stück selbst, halt. Könntest auch schon mal das komplette Stück erzählen. Du könntest das komplett einfach erzählen, was am Ende passiert. Und am Ende achten Sie darauf, wenn dann.
Richtig. Genau. Da passiert noch eine ganz schöne Wendung. Und zwar folgende.
Das ist sehr, sehr lustig.
Das könnte man machen, so am 1. April oder so.
Ja,
naja, oder einfach am 1. April rauskommen und sagen, herzlich willkommen zu unserem Horror-Special, zu einer Vorstellung für Kinder ab 3.
Genau.
Sie sehen heute abgehackte Körperteile.
Uiuiui. Nee, es gibt Uiuiui. Zum Ende der Spielzeit, letzte Vorstellung, da ist doch immer so ein paar Special Gags mit
das
drin.
Hatten wir
habt ihr
noch,
habt ihr
nee.
Die noch nicht?
Wir nee, hatten stimmt. noch nie eine letzte Vorstellung. Ich kenne
nur Daniären-Gags.
Ja, Daniären-Gag eben.
Ja, die kenne ich auch, aber die sind hier auch beim Ende. Linie 1 ist ja immer das Ende der Spielzeit gewesen, früher. Und da ist dann immer irgendwas Besonderes drin. Und dann macht immer Spaß, darauf zu warten,
was
sie sich ausgedacht haben.
Ja, das durften wir noch nicht erleben.
Apropos Wendepunkt. Letztes Jahr ist was passiert. Es kam Corona und hat unser aller Leben völlig auf den Kopf gestellt. Auch für den Besucherservice hat sich dann was verändert beim Einlass. Worauf musstet ihr auf einmal achten? Die Buchung war ja dann nicht mehr so einfach, weil alle einen speziellen Platz zugeordnet bekommen haben. Wie sah dann auf einmal euer Ablauf aus?
Also wenn ich daran denke, habe ich immer sofort das Wort Plexiglas vor Augen. Also der Ablauf, wir haben ja traditionell keine Platzkarten im Gripstheater. Das heißt, wer zuerst kommt, setzt sich rein und so. Und mit Corona ging das nicht mehr wegen der Abstände. Deswegen wurden Platzkarten eingeführt, aber nicht so, dass die Sitze jetzt einen Mon bekommen haben, sondern wir haben die internen Abschnitte eingeteilt. Also ich rede nur für das große Haus Podewil, das ist ja ein bisschen anders gewesen, weil da ja richtige Stühle stehen. Haben wir so Bereiche eingeteilt und die waren dann teilweise mit Plexiglasscheiben abgetrennt. Und dann mussten wir immer, je nachdem, wie viele Menschen aus verschiedenen Haushalten kommen, diese Wände verstellen. Also wenn eine Familie kommt mit 4 Personen zum Beispiel, dann dürfen sie in diesem Abschnitt sitzen und zur nächsten muss aber dann eine Plexiglaswand stehen oder ein Abstand von 2 Metern sein. Und dann haben wir dann diese Plexiglaswände gehabt. Die haben die Technikabteilung gebaut und dann noch so Abstandshalter, dass die Leute nicht zu eng sitzen. Und es war, dann haben wir mit Listen sind wir das Theater gestreunt und haben diese ganzen Bereiche eingerichtet und dann zur nächsten Vorstellung wieder alles umgebaut, weil dann wieder alles anders war, weil dann wieder andere Familienkonstellationen kamen. Und also Spaß sieht anders aus, fand ich immer. Und dann halt die Gäste mussten draußen warten und durften dann halt durchs Foyer ganz schnell nur durchgehen und dann schnell rein. Also es ging alles irgendwie mit ganz wenig Besuchern, aber es war nicht so spaßig. Ich hoffe, dass es bald endet.
Bald.
War das dann aufwendiger, das zu puzzeln?
Ja,
wie viele Leute
viel dürfen? Aufwendiger. Ja. Viel weniger Besucher und viel aufwendiger die Organisation.
Ja.
Deswegen,
ich habe das immer sehr, sehr bewundert, wie ihr das irgendwie da noch den Überblick hattet und gerade im Polyfil dann jeder an seinen Platz geführt wird und man immer so, okay, jetzt sind da irgendwie drei Leute am Werk und wie kriegen die das koordiniert zu wissen, dass genau diese Menschen jetzt genau auf diesem Platz sitzen und wie, so und immer, man hat immer gesehen, wie viel Kilometer ihr da zurückgelegt habt, stimmt, an einer Vorstellung, da immer wieder Leute abzuholen nach vorne und dann wieder und dann, das war Wahnsinn.
Ja, das stimmt.
Wirklich,
das
war Wahnsinn.
Mühsam. Aber es ging erstaunlich gut. Also wir hatten dann so große Listen, wo dann die Namen drin standen und wie viele Personen das sind. Und dann eigentlich klappte das erstaunlich gut. Was halt schwieriger war, ist natürlich mit der Buchung. Wenn jemand dann Karten zurückgeben will oder umtauschen oder kommt jemand anderes mit hier, unser Nachbar oder so, dann schon klappt es ja nicht mehr. Schon kann man nicht mehr sagen, gut, das ist nicht der gleiche, also ist nicht mehr der gleiche Haushalt. Dann müssen wir alles umbasteln, ja.
Ja. Verrückt. Was waren denn so deine skurrilsten Begegnungen mit ZuschauerInnen in deiner gesamten Krippszeit?
Lustigerweise habe ich das vorher überlegt, wenn die Frage kommt, dachte ich, was sage ich denn da? Aber ich habe komischerweise kaum skurrile Begegnungen erlebt. Also eigentlich hatte ich ganz viele, also unglaublich viele positive Erlebnisse, weil das Krips ja doch sehr verwurzelt ist in der Stadt und wir haben so viele Leute, die an die Kasse kommen und sagen, also wissen Sie, mit dem Krippstheater, ich bin ja mit Ihnen groß geworden und jetzt gehe ich mit meinen Enkeln dahin und so. Und dann haben wir immer ganz, ganz viel Redebedarf und finde ich auch schön, höre ich mir auch gerne an. Dann sage ich immer, geht mir irgendwie ein bisschen ähnlich. Und also, also diese Bindung der Berliner zum Krippstheater ist wirklich enorm, gerade auch der alten Westberliner, weil damals war Krips ja nun wirklich noch was ganz, ganz Spezielles, Besonderes. So ein linkes Jugendtheater, das die Kinder aufmuntert und aufbegehren lässt. Und das war ja völlig unüblich in den 70ern, 80ern. Und also eigentlich sind das überwiegend schöne Erlebnisse. Dazu muss ich auch mal sagen, dass ich das kriegen ja immer so die Schauspielenden und so alle anderen gar nicht so mit. Wir im Besucherservice sind ja dann immer so direkt an der Front, gesagt. Und auch nach den Stücken kommen die ja alle zu uns. Zum einen, weil sie ihre Garderobe abholen wollen oder zum anderen, weil sie einfach durchs Foyer müssen. Und das Feedback ist immer unglaublich positiv. Das versuche ich immer so ein bisschen weiterzugeben an den Rest der Theaterkolleginnen und Kollegen. Aber das ist natürlich schwierig. Ich kann ja mal sagen, du, die waren alle begeistert. Oh, schön, freut mich ja. Aber ich hätte gerne mal wirklich, ich würde gerne mal, dass ihr auch erlebt, wie die Leute mit einer Begeisterung rauskommen. Also natürlich nicht immer, es gibt auch mal Stücke, wo sie dann ein bisschen kopfschüttelnd oder, aber ansonsten wirklich so, also ich würde sagen, 90% der Menschen kommen begeistert raus, ja, und das ist, und die geben das dann uns natürlich erstmal mit, hier im Besucherservice, die wir dann im Foyer stehen und gerade auch bei der Garderobenausgabe und so. Ja, und dann, das finde ich schön, also kann ich schon mal vorab sagen.
Marcel,
toll.
Ich habe eine Idee.
Ja. Oha, wir tauschen mal.
Quasi. Nein, quasi. Aber warum nicht in der Vorstellung? Sollten wir irgendwann mal eine Vorstellung haben, wo wir früher die Bühne verlassen als die anderen Schauspielenden und dann stellen wir einfach irgendjemanden auf die Bühne für den Applaus in unserem Kostüm, aber wir kleben uns einen falschen Bart an. Und ziehen uns was anderes an.
Genau.
Und geben die Sachen in der Garderobe raus.
Ja.
So, und wie hat es Ihnen gefallen?
Genau.
Alles schön.
Am besten noch so ein Buch weglegen, dass sie denken, oh,
ist schon zu Ende. So, ist schon zu Ende. Ja, genau.
Du Mutti, ich muss auflegen.
Was haben die gespielt heute? Was haben die gemacht? Genau. Wie heißt es ja? Und wie fanden Sie die Helena? Wie fanden Sie? Die hat, glaube ich, ja, genau, das hat die gespielt.
Das machen wir mal, ja.
Das ist richtig gut. Das ist richtig lustig. Und dann an dem Tag finden es alle dann total doof.
Aber ich hatte auch mal ein skurriles Erlebnis gehabt. Da war ich allerdings Zuschauer und habe noch nicht hier gearbeitet. Da saßen so ein paar Neonazis im Theater. Da war richtig Stimmung. Es war Linie 1 auch und da gibt es ja so ein paar Stellen, nicht, wo so ein alter Nazi dann da auch spricht. Und da haben sie dann natürlich immer ihre Begeisterung für diese Aussagen von dem lautstarken Theater geäußert und waren auch besoffen und so. Und da war richtig Tumult im Theater. Das war, glaube ich, Teil einer Schülergruppe und dann sprangen da auch Lehrer auf und sind dann hin und dann sind die auch aufgesprungen. Ey, was willst du? Komm. Wow. Hau dir in die Fresse und so. Und da war richtig Tumult. Und dachte ich, na mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also da war ich ja Zuschauer, da habe ich ja noch nicht. Es wäre jetzt sozusagen eine Aufgabe für den Besucherservice gewesen, da für Ordnung zu sorgen. Aber dann, die sind dann in der Pause gegangen und dann war es vorbei.
Hast du eine absolute Lieblingsgeschichte?
absolute Lieblingsgeschichte.
Ja, was du erlebt hast hier im Krippstheater.
Im Krips, nee, nicht jetzt so meiner, nee, eigentlich nee. Ist es grundpositiv. Mir fällt nichts, nicht ganz besonders toll. Nee, ja, doch schon, mein, ja. Ach ja, nee.
Wenn jetzt jemand seinen Schülerausweis vergessen hat,
ja,
drückst du dann manchmal ein Auge zu?
Oh, war ja, darf ich das sagen jetzt ja. So? Also ich bin ziemlich liberal. Wenn ich bei Leuten merke, die sind glaubwürdig und die sind keine Betrüger, dann sage ich, ist in Ordnung, aber nächstes Mal dann denken, ja.
Ja, ich meine, bei Schülerausweis, man sieht ja meistens, ob die Kiddies so irgendwie, ob die...
Lüg nicht!
Vier sind so, wie, du hast deinen Schülerausweis vergessen. Hier kommst du jetzt, hier, Erwachsenenpreis, Linie 1, 30 Euro.
Ja, also...
Die armen Kinder.
Ja, klar, wenn man das sieht.
Also es ist so ein bisschen Menschenkenntnis, finde ich. Also, ja. Ich habe ja nur noch ewig im Kino gearbeitet und da ist es ja auch oft so, wenn, ja...
Das merkt man dann schon.
Also wenn dann ein 12-Jähriger kommt und sagt, er will den Zombie-Film sehen, der ab 18 ist, dann frage ich da schon genauer nach. Aber,
ja, aber beim Grips ist ja jetzt auch nicht, gibt es ja jetzt auch nicht so krasse Altersbeschränkungen. Ja. Zombie-Stücke? Nein, da habe ich mich
da haben wir schon drüber gesprochen, mit Sarah Jane auch.
Mit Sarah Jane habe ich mich drüber, ich habe mich auch mit Jens dann auch nochmal drüber unterhalten.
Ach echt?
Dass wir das gut fänden, mal ein Zombie-Stück.
Walking Dead als
Musical? Walking Dead als Musical für Kinder.
Genau, okay. Das wird spannend.
So ab 3 ungefähr, haben wir uns gedacht. Mhm. Das wäre, wenn die so noch so laufen wie Zombies, die Kiddies.
Ach so. Interaktiv, ja.
Interaktiv, jeder darf mal ein Bein beißen.
Ja.
Wir nähern uns dem Thema Filme.
Ah, ja.
Super, super Übergang.
Wahnsinn, super. Als hätten wir das geplant.
Jörg, du hattest ein Heimkino? Heimkino Jörg Palast?
Ja, genau. Habe ich immer noch.
Das ist ein öffentliches,
ein privates Kino.
Ganz privat. Nur für dich und
Nee, das kommt Freunde und Familie und Kolleginnen und Kollegen. Ja, dann reicht es schon. Dann ist es auch schon voll. Also der Hintergrund ist eigentlich der, ich habe es vorhin schon erzählt, dass ich die alte Kinotechnik mag. Mhm. Und die ich habe schon als Kind so kleine Super-8-Projektoren gehabt und habe Filme immer irgendwie Kino gespielt. Im Wohnzimmer meiner Eltern habe ich umgebaut, zur Freude meiner Eltern, habe dann da Filme gezeigt, Super-8. Und dann habe ich mein Kinderzimmer umgebaut zum Kino, also mobil. Und dann wurde das aber irgendwann zu laut, wenn da die Filme liefen abends. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, wenn ich den Keller entrümpeln darf und da ein bisschen wohnlich machen, dann will ich auch ein paar Filme zeigen. Und das war so die Geburtsstunde vom Jörg-Palast. Und meine Eltern haben gesagt, ja, dann mach das mal. Ne? Und dann habe ich irgendwann eine heimliche Bestuhlung eingebaut und so. Und dann wurde das immer professioneller. Und irgendwann war es halt dann ein richtiges Kino, das ich im Keller, im Reihenhauskeller meiner Eltern in Nikolassee gebaut habe. Das haben wir 1990 mit 3 Freunden noch damals eröffnet und seitdem, seit über 30 Jahren, haben wir so im Durchschnitt alle 2 Wochen Vorstellung und zeigen halt alles das, was die Filmgeschichte hergegeben hat und was es auf Schmalfilm gibt. Vor 15 Jahren ist noch 16mm Projektion dazugekommen und also ich bin Filmtechnik mag ich gerne und ich bin Filmsammler einfach. Es ist nicht wie bei DVDs oder so, dass man in den Laden geht und sich DVDs kaufen kann. Sondern Filme sammeln ist halt richtig. Man muss gucken, ob man die kriegt und muss Leute kennen und Beziehungen haben und so. Und dann freut man sich über eine schöne Filmkopie von einem tollen Film, den man immer schon mochte. Und genau, und da ich auch gerne alte Filme mag. Die meisten Menschen reden ja nur über das, was in den letzten 10 Jahren in den Kinos lief oder aktuell ist. Aber ich sage mal, Kino ist 120 Jahre alt. Und ich so meine Lieblinge sind auch Chaplin und Laurel und Hardy und Disney natürlich. Disney wieder.
Da kommen wir gleich.
Und, alte Klassiker, oft auch meistens in der Originalfassung. Und Linie 1 habe ich jetzt als 16mm Kopie bekommen von dem Kinofilm. Von einem Freund ausgeliehen.
Wahnsinn.
Eine DEFA-Kopie, also aus der DDR.
Ja.
Da freue ich mich schon drauf, den mal zeigen zu können.
Dann würde ich auch mich einladen und
Jörg. Ich würde mich selbst einladen.
In sein Kino kommen.
Ich sage euch schon Bescheid, wenn es wieder geht.
Oh,
ich muss das halt wieder auch komplett einstellen, weil es sind 18 Plätze im Kellerraum unten und man sitzt natürlich schon dicht. Also es ist gemütlich, aber man sitzt natürlich dicht an dicht und es war überhaupt nicht zu machen. Also.
Ja, das geht dann nicht.
Nee, aber irgendwann wieder.
zum Thema Filme, also ich habe diese Tasse bewusst ausgewählt mit Star Wars. Ne?
Also, ich habe es auch bewusst schon wahrgenommen.
Das ist das Motto, du dir heute Gedanken machst, Marcel. Ja. Das ist ja Wahnsinn.
Welcher Star Wars-Film hat dir am besten gefallen?
Ja, leicht zu beantworten. Die alten. Also bei uns hießen die damals ja noch Krieg der Sterne, das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das waren Episode 4, 5, 6. Also die als erstes ins Kino kamen.
Mhm. Hast du eine Reihenfolge, in denen du Star Wars guckst? Weil es gibt ja Leute, die sagen, man muss irgendwie bei 1 anfangen, obwohl die später gedreht sind und später rausgekommen sind, aber dann hat man die Geschichte irgendwie chronologisch oder guckst du die Filme, wenn du jetzt so einen Marathon machst, in der nicht chronologischen, aber in der Erscheinungsreihenfolge, also 4, 5, 6 und dann.
Also 1, 2, 3 fand ich nicht so toll. Mhm. Das habe ich nur einmal gesehen, das reichte mir. Dann 7, 8, 9 ähnlich.
Ja.
Und die 4, 5, 6, die gucke ich gerne oft auch. Ja.
Was ist deine Meinung zu Ewoks?
Zu Ewoks? Oh, schwierige Frage.
Ja, ich weiß. Das ist eine sehr schwierige Frage.
Schon immer, seit Jahrzehnten sagen viele, also den Rekord der Jedi-Ritter, das geht gar nicht mit den Ewoks und so, diese kleinen Puppen. Aber ich finde es okay. Es ist ja auch so ein bisschen eine zeigt so,
es ist ein Märchen im Endeffekt.
Zeitgeschichte auch. Ich meine, so war das halt damals.
Ja,
so
waren und es
auch
ist keine auch
digitalen
Märchen.
Monster, sondern es, ja. Die Musik finde ich toll, wenn die Ewoks am Ende singen. Und dann so, das dann übergeht in die John Williams Schlussmusik. Das mag ich gerne. Das finde ich toll.
Ja.
Hast du einen All-Time-Lieblingsfilm?
Mehrere. Also Casablanca auf jeden Fall, aber nur in der Originalfassung, keine deutschen Synchros, keine Fernsehsynchros.
Ja. Warum denn nicht? Ich weiß, seit einer Woche auf der Probebühne spreche ich nur noch in Synchronstimme.
Also ich total gerne mag es der dritte Mann. Da fällt mir wieder Wien ein, weil du da ja studiert hast.
Genau. Ja, da gibt es eine ganz tolle Dritte-Mann-Tour.
Hier, steht hier auf dem Zettel. Ich wollte dich fragen, ob du die gemacht hast.
Nein, habe ich nie gemacht,
okay.
Weil ich das gruselig finde, unten unter Wien durch in enge Gänge im Dunkeln durchzulatschen.
Das ist gar nicht so. Ich habe die Tour nämlich gemacht. Und das Lustige am Dritten-Mann ist, dass die an ganz, ganz wenig Stellen nur unterirdisch gedreht haben. Die Tour ist relativ kurz.
Dann hätte ich das auch machen können.
Die haben so viel, die haben einfach kameratechnisch so geschickt gearbeitet, dass der Zuschauer denkt, die rennen da durch halb Wien unterirdisch und den Katakomben. Stimmt gar nicht. Das war immer nur der gleiche Bereich, den sie.
Das nur da am Karlsplatz, gehen die einmal runter, fertig und das war's.
So ähnlich, ja. Also war relativ schnell, diese Tour. Ja. Aber toll, interessant, ja.
Ja, dann fahre ich, dann mache ich, ich bin im Sommer kurz in Wien, dann mache ich das dann.
Wenn es
dann
geht. Mit dem Nachtzug, ne? Denkt.
Natürlich, ich fahre mit dem Nachtzug. Ich fahre immer, also ich fahre, wenn es die wieder gibt, die gab es ja zwischendrin dann auch wieder nicht. Aber ich bin früher sehr viel mit dem Nachtzug von Berlin nach Wien gefahren, weil das einfach voll praktisch. Man schläft halt ein und dann wacht man auf, man ist da und man hat die Umwelt nicht so krass zerstört. Und wenn man ein bisschen tiefer in die Tasche greift, kriegt man sogar noch ein nettes Croissant und ein Käffchen ans Bett morgens.
Genau. Kennt ihr Jacques Tati, die Fans Monsieur Hulot zum Beispiel?
Nein.
Nee. Jacques Tati, ein großer französischer Komiker, hat nicht viele, aber ganz tolle Filme gemacht. Ja. Also ihr müsst dann mal in Jörg Palast kommen, wenn er wieder
ist. Ja, auf jeden Fall.
Also das ist gut, dass ich Kontakt zu so einem großen Filmkenner habe jetzt. Weil du könntest mir mal so eine Liste machen mit allen Klassikern, die man mal gesehen haben
muss.
Du hast
ja gerade nichts zu tun.
Ich habe im Sommer nicht viel zu tun und ich bin, was Sachen Klassiker angeht, super
ungebildet
und habe sehr wenig Klassiker gesehen.
Ja.
Ich würde sagen, fast keine.
Okay. Ja gut, ist auch nicht so
deswegen,
einfach.
Also bin ich dankbar um jeden Tipp, den du geben kannst.
Ja, also viele Klassiker kann man ja auch gar nicht mehr sehen, weil die gar nicht aktuell erhältlich sind als digitale Versionen und nicht alle haben Schmalfilm zu Hause und ein Kino. Ja, aber dann
ich würde sagen, fast niemand hat einen Schmalfilm und ein Kino zu Hause, Jörg. Nicht jeder, nur einer in diesem Raum. Aber wenn wir jetzt schon über Lieblingsfilme und Klassiker sprechen, was ist denn dein liebster Disney-Film?
Oh. Nice try, Helena. Übergang zu Disney.
Also, ich mag viele von diesen neuen Pixar-Filmen. Mhm. Ich finde, dass die unglaublich toll auf die
poetisch sind
auf auch verschiedene Kulturen eingehen, dass sie da wirklich mit viel Fingerspitzengefühl und liebevoll machen, wie Coco zum Beispiel und Vaiana fand ich auch toll.
Hast du Soul schon gesehen?
Ja, Soul hatte ich
den
toll.
Oscar bekommen hat für den.
Ja,
besten Animationsfilm.
Die geben sich echt Mühe. Also im Vergleich zu diesen anderen, sagen wir mal, Billigstudios, die da nur irgendwelchen Klamauk abliefern, finde ich bei Disney ist echt noch eine ganz andere Liga.
Also vor allem bei Pixar-Sachen.
Pixar, ja. Ich mag aber auch die ganz alten, wirklich noch gezeichneten. Also Schneewittchen finde ich schon mit den 7 Zwergen.
Vor dem hatte ich so Angst früher.
Ja, der ist auch gruselig.
Also wenn das so komplett dunkel ist und nur die Augen rauskommen, da habe ich, glaube ich,
im Wald. Aber ich kriege trotzdem immer noch eine Gänsehaut, weil ich finde das so toll. Als allererster überhaupt animierter kinoabendfüllenden Kinofilm und dann so ein Meisterwerk mit diesen 7 Zwergen, die alle verschiedene Charaktere haben und so, das finde ich schon... News,
Mir werden auf YouTube gerade ganz oft Videos angezeigt, in denen dann gezeigt wird, dass gewisse Bewegungen dann in den verschiedenen Filmen kopiert wurden und einfach dann neue Kostüme anbekommen haben. Ja,
bei Mowgli und bei Winnie Pooh gibt es eine Stelle, die komplett identisch ist, wo Christopher Robin auf einen Stein läuft und dann runterspringt und Mowgli macht genau dasselbe beim Dschungelbuch.
Genau, oder die Tänze
eben. Mein Gott. Ja.
Von Schneewittchen.
Ja, hast du ein Problem mit Disney, Marcel?
Gar nicht. Ich liebe Disney.
Hast du ein Problem mit Disney? Warst du schon mal im Disneyland?
Ich war im Disneyland Shanghai und das war das großartigste Freizeitpark-Erlebnis, würde ich sagen, was ich jemals hatte. Da gibt es die Fluch der Karibikbahn und das ist wirklich die allermodernste Technik, die man sich vorstellen kann.
Ist es auch so, wo du mit so 3D-Brille und so...
Keine Brille, aber diese Animatronik-Figuren sind... Man musste wirklich 5-mal hinschauen, um zu realisieren, dass es keine Menschen sind, sondern
Roboter. Zu den Fluch der Karibik muss ich aber gleich sagen, dass natürlich da Piraten der Karibik die Attraktion zuerst da war.
Die in Disneyland Paris?
Ja. Nee, überhaupt in Disneyland Anaheim. In den 50ern schon gab es Piraten der Karibik.
Mhm. Oh.
Und das gab mal eine Idee von Disney, dass sie ihre Attraktion verfilmen wollen aus den Themenparks. Ach, und da haben sie allerdings nach der zweiten aufgehört. Es gab, waren die Piraten der Karibik, also die gibt es schon ewig, Jahrzehnte gibt es die, ein halbes Jahrhundert. Und dann war die Idee, dass man die Piraten der Karibik verfilmt. Und das wurde dann so ein riesengroßer Erfolg, dass es dann zig Fortsetzungen gab und dass jetzt die halbe Menschheit denkt, die Attraktion im Disneyland, das ist nach dem Film gemacht worden. Mhm. Aber es war andersrum. Der Film ist nach der Attraktion gemacht worden. Wenn man die Attraktion sich auch genau ansieht und dann den ersten Teil sieht von den Piraten der Karibik, dann erkennt man auch Kleinigkeiten, die sie wirklich ganz, ganz konkret von der Attraktion als Schauspieler übernommen haben. Und die zweite Verfilmung war dann das Phantom Manor, das Geisterhaus im Disneyland. Ja. Da gab es eine Verfilmung mit Eddie Murphy, glaube ich.
Die
war
auch witzig.
Geistervilla, genau. Ja. Aber der ist total gefloppt im Kino. Und danach haben sie dann aufgehört, mit ihrer Attraktion zu verfilmen.
Ach ja.
Na, es ist Disneyland ist, ich war vor 2 Jahren im Sommer zum ersten Mal im Disneyland Paris. Und ich meine, ich bin wirklich mit dem Zug 2 Stunden von Paris aufgewachsen. Und meine Mutter hat mich immer nur, da muss ich jetzt mal sagen, Mama, du hättest mich auch früher, du hörst zu, ich weiß das, du hättest mich auch früher mal ins Disneyland schicken können. Ich wollte immer, du wolltest nie. Und als du dann mitgekommen bist vor 2 Jahren, fandest du es ganz, ganz toll und willst wieder hin. Ja, also, es ist so schön da.
Ja, ich sage auch mal, Disneyland ist ja eigentlich auch was für Erwachsene gebaut worden. Es ist aber auch für Kinder geeignet.
Es ist, also im Teetassenkarussell war ich, glaube ich, so glücklich. Zum letzten Mal wirklich glücklich.
Ich hätte mich so übergeben.
Das ist doch nicht schlimm.
Sprechen wir gleich über Disneyland oder jetzt sofort?
Sehr gerne.
Wir sprechen über Disneyland. Was hast du da gemacht?
Wo hast du gearbeitet im Disneyland?
Ich habe im Hotel Newport Bay Club. Da sind ja 6 Hotels. Habt ihr im Hotel übernachtet?
Nein, wir haben in Paris selbst übernachtet, weil wir eigentlich einen Städtetrip gemacht haben und nur einen Tag in Disneyland waren.
Also es gibt 6 Hotels im Disneyland Paris. Die haben alle ein eigenes Thema und thematisch gestaltet. Und in einem davon, dem großen Newport Bay Club, flächenmäßig das größte Hotel Europas, 1093 Zimmer, so ein maritimes Hotel, das hat so einen maritimen Style. Da habe ich in der Abteilung in der Conciergerie gearbeitet. Ist übrigens jetzt ein Impfzentrum, kam jetzt gerade ein YouTube-Video. Die haben dann im Riesenhotel, da ist noch ein Convention Center mit dran, da hat meine jetzige Frau gearbeitet. Und also riesengroße Kongressabteilung noch und da ist jetzt Impfzentrum, das ist ganz lustig. Disney organisiert die Impfung.
Ja, wer sonst?
Kann nur gut werden. Ich muss da hinfahren.
Dolly Parton und Disney.
Genau, und da war ich im Conciergerie.
Und wie oft durftest du dann auch in den Park? Durftest du auch
jederzeit benutzen? Ja, klar. Logisch, wir haben dann Ausweise und damit können wir dann jederzeit rein. Und es war toll, also hat richtig Spaß gemacht, weil ich mag bei Disney eben diese absolut hemmungslose Hingabe zu den Details. Zur Detailverliebtheit. Mhm. Und die lassen wirklich nichts aus da. Da werden für die Attraktion Themen erarbeitet. Es ist ja nicht einfach nur eine Achterbahn oder sowas. Da wird wirklich ein Thema drumherum gebaut und dann wird teilweise eine eigene Musik komponiert, ja, die dann vom großen Orchester eingespielt wird und so. Also die investieren so wahnsinnig viel Geld und Leidenschaft darin, das finde ich faszinierend. Und uns Mitarbeitern, wir hießen ja auch Castmember. Mhm. Das heißt, und hieß auch mal, wir sind Teil dieser ganz riesengroßen Theater, da ist es wieder, Theaterinszenierung Disneyland. Also wir alle tragen da zum Teil bei, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, die befinden sich hier in einer ganz anderen Welt. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und was besonders schön war, dass es so eine multikulturelle Atmosphäre ist. Also Disney sucht ganz gezielt immer in der ganzen Welt ihre Mitarbeiter und die Hälfte sind Franzosen damals gewesen und die andere Hälfte kommen aus der ganzen Welt. Also von Kanada, Finnland, Italien, Spanien, überall her. Und man hat einen babylonischen Sprachgewirr bei der Arbeit und lernt dann auch wirklich dauernd neue Kollegen aus anderen Ländern kennen. Und das fand ich so toll. Also dann habe ich in Paris gelebt, mir ein kleines Zimmerchen genommen mit Blick auf den Eiffelturm. Rotwein, Kerzen, Käse, Baguette. Es war toll. Also,
das ist ein Traum. Das
ist ein Traum, ja.
Ich habe auch immer, als ich dann im Disneyland war zum ersten Mal und weinen musste, als die große, also da kam gerade die Live-Verfilmung von König der Löwen raus vor 2 Jahren und eine Parade ging los und meine Mutter und ich hatten uns eigentlich nur auf so eine Bank gesetzt, um kurz Pause zu machen und dann wurde da der Bereich um uns abgesperrt und wir hatten einen Premium-Platz, komisch, zufälligerweise, und dann kam diese Parade und es war die erste, die ich so live gesehen habe. Ich habe so angefangen zu weinen. Ich war so, oh mein Gott, ist das schön, the happiest place on earth.
Ich muss mich jetzt outen. Ich schaue sowas im Internet, YouTube, die Paraden. Das sind
ich auch.
Du auch?
Nein. Ich auch. So lustig.
Immer wenn ich ihn zurückerinnere an diesen Moment, wo ich immer nur so, oh, da kommt Goofy aus dem Prinzessin ins Schloss.
Weil ich muss sagen, ich finde diese Wagen so aufwendig, großartig gestaltet.
Ja.
Und frage mich immer, wie bauen die sich auf hinter diesen Toren? Wie funktioniert diese Organisation? Woher weiß jeder, wer wo drin steckt? Wie funktioniert dieser ganze Apparat?
Das habe ich mir alles mit Begeisterung angesehen. In meinen freien Tagen bin in den Backstage-Bereich und der ist riesig groß.
Ja.
Riesig groß. Und da sind Hallen, Werkhallen, da werden diese Wagen gebaut. Ja. Und es ist besonders schön, bevor die Parade losgeht, dann sitzen alle noch rum und rauchen noch und so und quatschen und telefonieren und dann heißt, also jetzt geht's gleich los hier, ne? Und dann, so wie die Musik einsetzt und die Türen öffnen, muss ja jeder bereit sein. Es kann ja nicht so, dass dann noch, ja, warte mal, Kipper aus und so und ich komme jetzt und sowas. Und dann geht's los.
Ja, weil das ist ja toll. Was wirklich nur Mitarbeiterinnen sehen dürfen. Ansonsten muss ja so diese Perfektion von Disney und so muss ja total bewahrt bleiben, oder?
Also ist auch gut so, weil dadurch hat man eben, wenn man mal in so einem deutschen Vergnügungspark war und dann da irgendwie so rumläuft und man denkt so, ah ja, die sehen aber sehr unfreundlich aus, diese Mitarbeiter. Das ist einfach, man betritt das Disneyland und man ist man vergisst alle Probleme von außen. Man ist in diesem Ding, es ist großartig.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das jeden Tag könnte, aber ich hatte dann auch zwischendrin überlegt, nach diesem Disneyland-Besuch, so dachte ich mir, bewerbe ich mich doch mal als Prinzessin. Ich könnte das sehr gut.
Also du müsstest die Abteilung Show Operations, die so nennt sich die, die kümmern sich um alles, was mit Show und Tanz und Gesang
und
zu tun hat.
Und dann würde ich mich da hinsetzen auf so einen Wagen und so winken wie die.
Genau. Also ich habe mal eine lustige Episode, ich fand das immer toll, weil wir hatten ja auch im Hotel die Characters, die dann rumliefen gelegentlich und dann die Leute da in der Lobby und sowas ein bisschen bespaßen und waren auch immer ziemlich witzig. Und es war so, das war auch eine eigene Abteilung, wie gesagt, und die haben sich aber auch Backstage, also wenn die Türen zu waren, haben die sich nicht entkleidet. Ne? Sie haben dann nicht so Tür zu und dann, es war ja heute anstrengend hier und dann die sind also auch Backstage, haben uns mit uns noch Scherze gemacht und sind dann erstmal durchs Hybrid Hotel Backstage gelaufen und dann erst als sie in ihrem Raum drin waren, haben sie sich dann entkleidet. Also wir wussten auch nie, wer ist jetzt wer. Ne? Außer dass in der Kantine, guck mal, die sieht aber sehr klein aus, die Kollegin. Das ist bestimmt Mickey gewesen. Ja. Daran konnte man es dann erkennen. Ne? Aber ansonsten wurde auch bei uns Kollegen diese Show weitergespielt.
Ja. Das ist, ich falle manchmal in so YouTube-Löcher, in so Disneyland-YouTube-Löcher. Und das heißt ja dann auch mal, die Cast-Members, die sagen ja nicht, ich spiele Tinkerbell, sondern ich bin befreundet mit Tinkerbell. Mhm. Ich bin befreundet mit Tinkerbell. Mhm. Wink. Ja, wir sind schon so über unserer Zeit.
Ja, eine Frage noch. Was ist deine nächste Lebensvision? Deine nächsten Träume, Ziele, die du erreichen möchtest?
Ein Disneyland im Keller eröffnen.
Oh yes!
Es ist ja ein bisschen skurril, was ich jetzt sagen werde, aber ich bin ja sowieso ein bisschen skurril mit meinen Hobbys. Also wenn, dann würde ich noch Straßenbahnfahrer werden wollen. Weil ich bin, wie gesagt, ja aus dem Bahnfan und Nachtzug und Straßenbahn mag ich besonders gerne. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch mache. Ich bin ja hier auch.
Als Mitglied in Bremen haben letztens ein paar Jugendliche eine Straßenbahn geklaut.
Echt?
Ja.
Ich bin mal den Fahrsimulator bei der BVG gefahren. Das hat echt Spaß gemacht. Also es war alles nur simuliert, aber es war so echt, dass ich. Fand ich schön. Aber ich bleibe ja im Gripstheater und mal gucken.
Und das ist auch gut so.
Ja, danke.
Für uns und alle Zuschauenden.
Genau.
Ja, das freut mich zu hören.
Nur noch unsere kleine Speedrunde offen.
Mhm. Die Fragen, die du mitgebracht hast, die kannst du uns gleich nach der Folge noch.
Ach so, die für euch.
Ja.
Stimmt.
Das geht immer so völlig unter, ne? Finde ich auch gar nicht schlimm, was
nee.
Ich
sage.
Nee, soll ich jetzt nicht mehr fragen?
Du kannst auch noch uns, wenn es nicht so. Ja, komm, ey, komm.
Ja, komm, eine Frage. Ja, machen wir noch. Das schnell, ja?
Ja.
Was ist denn dein Lieblings-Disney-Film?
Mein Lieblings-Disney-Film ist, ich muss mich outen, leider Frozen, weil ich ihn so oft geguckt habe und jede Sekunde mitsprechen kann.
Ah ja. Schön.
Aber der zweite.
Der zweite?
Mhm.
Oh, da ist ja so ein spannendes Lied bei, ne?
Da sind ganz tolle Sachen dabei und der ist so wahnsinnig depressiv. Das finde ich total super.
Okay, Chris. Dich wollte ich fragen, Marcel, ob du ins Kino gehst, manchmal. Also manchmal. Jetzt nicht, weil
ich
zu sind,
auch,
aber.
Ich gehe auch, ehrlich gesagt, seit dem Studium gehe ich öfter ins Kino.
Ja.
Also, dass ich mir auch wirklich so Independent-Filme und so anschaue.
Ja.
Das war damals in meiner Jugend nicht so ausgeprägt.
Ja.
Aber erst mit dem bewussten, ich werde Schauspieler sein, hat sich das ein bisschen, doch, vertieft.
Ja, okay.
Auf jeden Fall.
Nee, ich muss mich nochmal korrigieren. Also wenn man jetzt so die alten gezeichneten, also dann würde ich, muss ich sagen, Herkules ist auch ganz oben
Herkules,
dabei.
Ja, tolle Musik, ne?
So ich. Gute Musik. So gute Musik.
Soundtrack zu Hause.
Daddy Girls da immer. Ah, so gut.
Ja.
So gut.
Aber nicht auf Deutsch.
Natürlich nicht. Nee. Also warum sollte ich Filme auf Deutsch gucken? Also ich gucke mir auch eigentlich Til Schweiger Filme nur englisch synchronisiert.
Vor. Keine Oasen auf Englisch. Wie geil.
Nein. Gut, dann kommen wir jetzt zur Speedrunde.
Ja, yes.
Sonst artet das hier ein bisschen aus. Du weißt, was auf dich zukommt?
Mhm, schon aufgeregt. Ja.
Brauchst du nicht. Geil. Brauchst du nicht.
Wir haben Zeit.
Gut. Wir haben Zeit. Und wir
eben
los.
Nicht, seine Speedrunde.
Okay, bist du bereit?
Ja.
Let's go.
Popcorn süß oder salzig?
Gemischt.
Sommerurlaub.
Aha, Kroatien.
Schlechte Laune.
Selten.
Lieblingslied?
Irgendwas von Simon und Garfunkel.
Talent?
Ho. Kochen?
Lebensmotto?
Das machen, was mir Spaß macht.
Gripstheater?
Leidenschaft.
Das waren schöne letzte Worte für diese Folge. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Das war sehr schön. Sehr
danke
schön.
Für diese wilde Reise.
Das war super. Bis nach Paris.
Bis nach Paris.
Und wir hören uns nächste Woche.
Wir
bis dann, Marcel.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Ciao. Tschüss.
Das war Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine@gmail.com.
Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.